Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den Bohrleuten. Hier ist der Stefan und ich sage Hallo Marcel.
Hallo Stefan.
Und wir haben heute einmal mehr einen Gast mitgebracht, der darf sich nun gleich auch direkt vorstellen.
Ja, Marco Hierak hier von dem Mikroökonomen und das sagt eigentlich auch schon fast alles, was ich mache. Ein Podcast über Wirtschaft, dazu haben wir noch einen Podcast über Außenpolitik, Foreign Times. Aus der Ecke komme ich und soweit ich weiß, haben wir heute das Thema Energie und das war dann wohl auch der Grund, warum ich heute Gast bin. Danke für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank, dass du sie angenommen hast. Wir fühlen uns sehr geehrt, weil du bist zwar der Mikroökonom, aber wir sind noch so ein bisschen der Mikro-Podcast. Ich folge ja tatsächlich auch beiden deiner Podcasts, also sowohl den Mikroökonom als auch den Foreign Times. Von daher, da bin ich auch darüber auf dich gekommen, deswegen an der Stelle gleich eine Follower-Empfehlung sozusagen. Auch auf Twitter bist du ja rege aktiv. Und genau, heute wollen wir uns so ein bisschen mit dem Thema befassen, die aktuelle Energiekrise. Woher kommt sie? Wohin geht sie? Und inwiefern betrifft sie uns? Ja, das ist so ein bisschen ein Nischenthema, das kommt ein bisschen in den Medien kaum vor und die meisten Leute diskutieren ja auch noch nicht drüber. Ja, also wir sind von daher voll allen vorne dran. Wir sind quasi die Energiethema-Hipster. Aber Spaß beiseite. Es ist, glaube ich, das bestimmende Thema. Und ich glaube, die größte Sorge, die meisten Leute umtreibt, ist, wie viel kostet mich quasi meine Energie am Ende vom Winter? Also reicht mir mein Geld? Ich glaube, das ist das erste Mal seit langem, dass weit verbreitete Existenzsorgen in Deutschland geäußert werden, die darüber hinausgehen, quasi über das Genre Hartz-IV-Journalismus. Und auf der anderen Seite, wenn man quasi die politische Lage anschaut, dann werden halt immer wieder diese Befürchtungen wach, dass es im mildesten Fall so einen Winter of Discontent gibt, also quasi wie am Ende der 70er Jahre in Großbritannien mit entsprechenden politischen Verwerfungen. Oder dann werden gleich die ganz großen Szenarien rausgeholt, ja Ende von Weimar und Aufstieg des Populismus und hast du nicht gesehen. Deswegen wollten wir quasi über diesen Fallout der Energiekrise, die ja weitestgehend schon durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine verschuldet ist, einmal mit dir sprechen. Und ich glaube, die erste Frage, die ich da in den Raum werfen würde, ist gleich die. Meine Einschätzung, das ist hauptsächlich dem Ukraine-Krieg geschuldet. Trifft das denn zu oder ist die Lage hier noch wesentlich komplexer und ich übersehe ein ganzes Bündel an Ursachen?
Ja gut, Lagen sind ja immer komplexer als ein Grund. Von daher gibt es natürlich auch weitere Gründe. In dem Fall wäre, beim Thema Energie muss man ja vielleicht bei der Frage anfangen, über welche Energie wir reden. Ne? Also was Russland gemacht hat, ist ja die Gaslieferungen an Deutschland zu drosseln und dadurch haben wir weniger Gas zur Verfügung und das Gas muss dann woanders eingekauft werden. Ich glaube, das ist die Lage, was Russland betrifft, im sehr groben Sinne. Dann haben wir in Frankreich natürlich noch das Problem, dass da Atomkraftwerke abgeschaltet werden müssen. War einfach zu warm. Dann haben sie irgendwie Wartungsprobleme, also auch so multiple Krisen, wo man sagen könnte, das ist schon irgendwie selbstverschuldet. Und dadurch gibt es weniger Strom auf dem Strommarkt am Ende und Deutschland muss den französischen Strom ausgleichen. Und ich würde sagen, das sind so die zwei höchsten Hauptgründe, über die wir aktuell sprechen.
Da würde mich gleich als Verständnisfrage interessieren, weil das mit den französischen Atomkraftwerken, das geisterte durch meine Kanäle auch immer wieder durch. Und ich sehe das hauptsächlich so als ein Argument von denjenigen, die Atomkraft ablehnen, um quasi auch gegen den aktuell sehr starken Druck aus dem Atomausstieg auszusteigen, anzureden sozusagen. Und da würde mich halt interessieren, inwieweit ist das tatsächlich quasi einfach ein französisches Phänomen, dass die gewissermaßen, um es mal umgangssprachlich auszudrücken, selber verkackt haben und inwieweit ist das ein Problem, das die Atomkraft generell betrifft? Weil ich verstehe das ehrlich gesagt nicht.
Ja, ich glaube, es ist beides. Ne? Wenn du so ein Wartungsproblem hast, dann hast du dich halt um deine Atomkraftwerke nicht gekümmert. Das ist dann das eine Problem und das andere Problem ist, dass sie eine Dürre hatten. Wir wissen ja alle, Atomkraftwerke müssen gekühlt werden, macht man dann irgendwie mit Wasser und wenn das Wasser warm ist, man das durch so ein Atomkraftwerk laufen lässt, wird es noch wärmer, der Fluss wird wärmer. Wir haben an der Oder gesehen, das ist nicht so ganz gut, wenn man in diese aufgewärmten Flüsse oder sogar diese durch Dürre minimierten Flüsse dann noch weitere Sachen einleitet, die nicht so geil sind. Das hat dann wieder Umwelt-Trade-offs. Deswegen gab es dann seitens der Franzosen auch explizite Ausnahmegenehmigungen, um diese Atomkraftwerke zumindest teilweise am Netz zu halten während der Dürrephase. Ja, also da sind so auch hier wieder mehrere Sachen zusammengekommen, wo man sagen muss, naja, Es ist halt einmal das externe Problem und einmal das interne Problem. Und das ist aber eigentlich bei Krisen immer so, dass du ein internes Problem hast irgendwo, auf das dann noch das externe draufgesattelt wird und dich dann halt weiter in diese Problemzone reinrückt.
Ja, das hatten wir in der letzten Ausgabe da ja auch schon darüber gesprochen, über die Atomkraft und in Frankreich. Das ist ja da schon interessant, ne? Wie Marco jetzt schon sagt, also zwei sehr unterschiedliche Problemfelder. Das ist einmal so das Umsetzungsproblem, also dass da die Wartung nicht beibehalten wurde, aber halt auch jetzt diesen Sommer jetzt sehr deutlich geworden, so ein strukturelles Problem, wenn du einfach darauf setzt, dass du volle kalte Flüsse hast und das einfach nicht mehr zutrifft, weil das nicht mehr der Planet ist, auf dem wir sind. Und wir wahrscheinlich dann das schon noch öfter jetzt haben werden und wenn jetzt der größte Fluss Frankreichs auf einmal kein Wasser mehr führt, und hier auch hier in Deutschland der Rhein dann sehr viel Wasser verliert, dann spielt das ja auch schon in die Überlegung mit rein, wie man so etwas, so Atomkraft einordnet. Und es ist ja interessant, dass es ja trotzdem noch ganz viele Gruppen gibt oder eine ziemlich laute Gruppe, die immer noch die Argumente vertritt, dass Atomkraft eine stabile, sichere Energiequelle ist. Und damit das zutrifft, da müssen ja schon nochmal ein paar Prämissen nochmal neu durchgedacht werden da an dem konkreten Punkt. Also konkret, okay, wenn wir uns nicht auf die Flüsse verlassen können, wie soll das denn dann wirklich nachhaltig gekühlt werden, wenn das wirklich nachhaltig sein soll?
Aber es ist ja nicht nur Atomkraft an der Stelle ein Problem. Also wir haben jetzt in China gesehen, die hatten ja auch eine Dürre und ein Großteil der chinesischen Energie kommt natürlich aus Kohle und ähnlichem Mist, aber auch aus Wasserkraft. Und die haben da lauter Staudämme gebaut und erzeugen da Energie draus. Jetzt hatten die eine Dürre an einem ihrer größten Flüsse. 6500 Kilometer ist das Ding, glaube ich, lang. Ja, was passiert dann? Dürre, alles heiß, Fluss wird kleiner. Du kannst keine Energie mehr erzeugen. Gleichzeitig hast du dann diese Klimaanlagen überall am Laufen und der Energiebedarf geht hoch. Und darauf, glaube ich, wenn wir es mal dabei belassen, darauf muss man sich halt einstellen, ne? Dass man Phasen hat, wo Energiebedarf hochgeht, aber so wie wir bisher Energie erzeugen, das nicht mehr so ganz möglich sein wird. Das zumindest, wenn man sagt, man hat dort Atomkraft oder Wasserkraft am Laufen. Und da wäre es dann natürlich schöner, man hätte andere Möglichkeiten, Energie zu erzeugen. Am einfachsten, das macht dann China, ist es aber natürlich einfach Kohle zu verheizen oder Gas.
Ja, und damit sind wir ja beim Problem, weil wir wollen ja eigentlich keine fossilen Energieträger verheizen. Ja, das schadet der Gesamtsituation ja ganz brutal. Und ich sehe einfach den Ausweg nicht. Ich sehe immer diese Problembeschreibungen. Wir kriegen die Atomkraftwerke nicht gekühlt, die Wasserkraftwerke funktionieren nicht gescheit. Vom Wind und Solar haben wir nachts ein Problem oder wenn kein Wind weht, und speichern können wir es auch nicht vernünftig. Also alle Energiearten, die wir haben, sind irgendwie schlecht. Und ja, ich bin da ein bisschen lost, muss ich ganz ehrlich zugeben. Und sehr, sehr unsicher, wohin ich mich quasi orientieren soll als politischer Mensch.
Ich würde das gar nicht so auf jeder Ebene unterschreiben. Ich finde das langfristig, finde ich es schon eindeutig, dass Solar und Wind die Lösung ist und dass wir dann entsprechende Speichermechanismen schaffen müssen. Und das kann man ja, ne? Also ob das jetzt irgendwie batteriebetrieben ist oder ob wir dann das mit Wasser machen, dass das hochgepumpt und wieder runtergelassen wird oder wie auch immer. Da gibt es ja verschiedene Wege, die man dann finden kann, um das dann zu speichern und dann so eine Grundlast dann irgendwann hinzubekommen, wenn man dann ganz viel davon dann entsprechend dann aufbaut. Was ich so ein bisschen aktuell bei mir beobachte, und ich habe auch das Gefühl, dass ich das in der Öffentlichkeit und auch bei der Politik sehe, ist, dass kurzfristig gerade ganz viele Leute nicht so richtig die Situation einordnen können, dass man so ein bisschen das Gefühl hat, wo stehen wir denn jetzt hier und was kommt jetzt auf uns zu? Also wie gesagt, ne, ich glaube schon, dass wir jetzt, wenn ich jetzt 10, 15 Jahre in die Zukunft schaue, so dann Das ist für mich schon relativ eindeutig, wo sich das hinentwickelt, weil wir das ja auch bei der Technik sehen. Also ob das jetzt Wind ist, aber noch ganz stark bei Solar und auch bei Batterien, den Abfall, was die Kosten angeht und damit was die Preise angeht, um das zu installieren, ist wirklich massivst. Das ist so extrem. Da haben selbst die optimistischsten Szenarien haben das nicht drin gehabt. Also von den offiziellen Szenarien von verschiedenen Institutionen noch mal ganz abgesehen. Aber jetzt ganz kurzfristig geschaut, ne, auf jetzt konkret jetzt auf den Winter jetzt zum Beispiel blickend, weiß ich überhaupt nicht, was auf mich oder uns jetzt hier konkret in Deutschland oder vielleicht auch ganz Europa zukommen könnte. Und ich habe auch das Gefühl, dass es selbst ganz vielen Expertinnen und vielleicht auch zum Teil manchen Ministerien so geht. Seht ihr das ähnlich oder meint ihr, dass die doch besser Bescheid wissen, als man vielleicht manchmal das Gefühl hat in der Öffentlichkeit?
Also ich würde den Leuten ja grundsätzlich immer mehr zutrauen, als es in der öffentlichen Debatte wirkt, ja. Weil also das eine ist ja, ob der Mensch, der da sitzt, ob nur Mann oder Frau, und etwas entscheidet und nach außen hin vertritt, aber dahinter sitzen ja im Regelfall hochkompetente Leute, teilweise Wissenschaftler, teilweise Anwälte, die versuchen, die Dinge zusammenzudenken. Und in der öffentlichen Debatte ist ja dann eher so das Problem, dass wenn mal einer da einen Fehler macht, jetzt müssen wir natürlich den Herrn Habeck da mit seiner Gasumlage erwähnen, dann führt das dazu, dass man so ein, also dass die Öffentlichkeit glaubt, da sitzt ein Vollidiot. Ja, umso mehr man ihn vorher bewundert hat vor diesem Fehler, desto vollidiotiger wirkt er dann auf die Öffentlichkeit. Aber das mindert ja nicht grundsätzlich die Qualität, die hinten dran stattfindet. Es ist ja auch nicht so, dass ein Minister in der Hinsicht etwas entscheidet, sondern das wird ja abgestimmt im Kanzleramt, gegebenenfalls mit anderen Ministerien. Also wenn der Habeck sein Gas kaufen muss, muss er irgendwo das Geld daherkommen, dass er gegebenenfalls der Lindner wiederum zur Verfügung stellen muss. Also die sind ja alle damit eingebunden. Von daher bin ich da eigentlich optimistischer, auch weil ich ein paar Leute kenne, die in diesen Ecken arbeiten, dass das alles keine schlechte Qualität ist. Aber um deine Frage zu beantworten, was erwartet mich da im Winter? Ich kann es dir nicht sagen, niemand weiß es. du kannst nur Vorkehrungen treffen und das ist ja auch das, was du im Risikomanagement machst. Du triffst Vorkehrungen und mit diesen Vorkehrungen im Bunde versuchst du dann möglichst viel der Probleme, die zu erwarten sind, auszuschließen. So, und der Rest ist dann halt Handeln in der Situation.
Dann würde ich an der Stelle mal zum konkreten Handeln in der Situation übergehen. Ich sehe von einer, ich sag mal, lautstarken Minderheit innerhalb des deutschen Diskurses sehr heftige Kritik an den Sanktionen gegenüber Russland. Und die läuft dann immer auf zwei Schienen. Das eine ist quasi, schaut die schrecklichen Folgen für uns. Und auf der anderen Seite tut's nichts gegen Russland selbst quasi. Also funktioniert nicht. Da wird dann gerne darauf verwiesen, wie viel die gerade exportieren in alle Ecken und Enden der Welt. Und dass zum Beispiel Japan und China und keine Ahnung was ja alle russisches Gas jetzt kaufen. Und auch da muss ich sagen, blicke ich als Laie effektiv nicht mehr durch. Ich habe keine fundierte Meinung mehr. Sind diese Sanktionen quasi tatsächlich so wirkmächtig einerseits, dass sie die deutsche Wirtschaft torpedieren und sind sie auf der anderen Seite aber so nutzlos, dass sie Russland im Endeffekt kaum kratzen? Da bin ich mittlerweile ebenfalls lost. Ja. Und wenn du da ein bisschen Licht ins Dunkel bringen könntest, wäre ich sehr schwer begeistert.
Wie viel Zeit haben wir?
Machen wir es 2 Minuten.
Also, ja, das ist ja jetzt ein sehr weites Feld, das du da aufgemacht hast. Also einmal wirken die Sanktionen gegen Russland. Ja, sie wirken auf vielfache Weise. Sie wirken natürlich aber nicht so, wie sich das mancher gewünscht hat. Und sie wirken schon gar nicht so, dass Russland jetzt irgendwie im Herbst in die Knie geht und sagt, okay, verzeiht uns, wir wollen wieder Mitglied in eurem Club sein. So funktioniert es nicht. Also die Sanktionen haben ja explizit ausgeschlossen, dass, beziehungsweise andersrum, sie haben den Freiraum gelassen, dass wir Rohstoffe bei Russland kaufen können. Damit hat man dann dafür gesorgt, dass man weiterhin möglichst günstig Gaslager füllen kann, solange Russland halt liefert. Und Russland hat sich dann entschlossen, immer weniger zu liefern. Also das wurde immer weniger Gas, was darüber geflossen ist. Und der Gaspreis ist dann natürlich beim Einkauf immer weiter hochgegangen. Hat natürlich zu Einnahmen bei Russland geführt, aber just heute kam dann auch die Meldung, dass Russland ein Defizit vermeldet von, ich glaube, 5,1 Milliarden war es, aber schlagt mich jetzt nicht tot, ich habe das nur so als Headline nebenher rüberfliegen sehen. Das Defizit kommt daher, dass also das russische Budget wird zwar in Rubel festgestellt, aber diese Öleinnahmen und Gaseinnahmen, die sind ja in Dollar und die müssen dann quasi in Rubel rübergerechnet werden. Jetzt haben die Sanktionen dazu geführt, dass Russland zwar sehr viele Einnahmen bei Gas hatte, weil ja die Gaspreise hochgestiegen sind, Ölpreise waren hoch, also bei Rohstoffen lief es prächtig. Es gab aber keinen Import dagegen. Also es gab so ein bisschen Nahrungsmittel und so, was halt erlaubt ist, aber so Elektronikteile, deutsche Autos und so, das ist alles weggefallen, teilweise durch Sanktionen, teilweise weil Unternehmen aus dem Markt gegangen sind. Und das hat dazu geführt, dass der Rubel sehr stark ist. So, und dieser starke Rubel hat jetzt wiederum zu diesem Defizit im russischen Budget geführt. Also man sieht, da wirkt etwas, aber unsere eigene Inkonsequenz bei den Inkonsequenz bei den Rohstoffen führt dann wieder dazu, dass es, naja, nicht so wirkt, wie man sich das vielleicht wünschen würde. Auf lange Sicht sieht man in der russischen Wirtschaft, dass Elektronikteile sehr wichtiger Natur fehlen. Die werden dann teilweise durch chinesische Waren ausgesetzt. Das ist dann aber eher technisch die zweite, dritte, vielleicht sogar auch vierte und fünfte Schiene. Also da kann man dann drüber streiten, was das der russischen Wirtschaft wirklich hilft oder auf welchem Niveau sie dann künftig stattfinden wird. Aber das sind Prozesse, die kann man nicht innerhalb von 6 Monaten erwarten, sondern die russische Wirtschaft ist grundsätzlich ja auf Sanktionen eingestellt gewesen. Sie kennen das seit 2014. Das heißt, man hat hohe Lagerbestände. Also wenn du da wirklich einen merklichen Effekt sehen willst, brauchst du ein Jahr. Und nach einem Jahr, ja, wird sich das dann halt immer weiter ausfächern. So, das zu den Sanktionen. Was uns betrifft, haben wir natürlich das Problem, uns fallen ein paar Umsätze weg bei den Unternehmen, wie zum Beispiel bei den Automobilzulieferern oder bei den Automobilherstellern direkt. Das ist alles verschmerzbar im BIP, denke ich. Aber unser großes Thema ist, glaube ich, Gas, ne? Also das ist so der Elefant im Raum. Und ja, Russland hat immer weniger Gas geliefert. Gas wurde immer teurer, auch deswegen, weil die Bundesregierung die Lager füllen wollte für den Winter. Das heißt, sie hat überall, wo sie Gas kriegen konnte, Gas zu jedem Preis gekauft, ging dann halt auf 1000. Das ist so eine ganz klassische Marke. Ja, und da spüren wir dann halt das Problem Gas. Und das ist die Rückkopplung der russischen Sanktionen gegen Russland.
Inwiefern siehst du quasi durch diese steigenden Energiepreise dann jetzt die deutsche Wirtschaft bedroht? Weil das ist ein Albtraum-Szenario, das ich von ein paar Leuten immer wieder gehört habe. Gerade so Frank Lübberding oder Thomas Strobel, wenn du die kennst, formulieren das in letzter Zeit sehr häufig, dass uns jetzt quasi die deutsche Deindustrialisierung droht, weil wir so einen Energiepreisschock kriegen. Durch diese, ich pack's mal jetzt in Anführungszeichen, weil ich die Position mir nicht zu eigen machen will, aber durch diese quasi völlig fehlgeleiteten Sanktionen. Also ich sehe quasi die Logik dahinter, wenn Energie sehr viel teurer wird, dann werden logischerweise in Deutschland hergestellte Produkte sehr viel teurer und wir haben schon bei deutlich geringeren Kostenverschiebungen große Verlagerungen ins Ausland gesehen. Also droht uns hier tatsächlich eine Entindustrialisierung Deutschlands, also quasi werden wir wie Großbritannien oder können wir diese Krise, ist es quasi nur so ein temporärer Preisschock, den wir überleben werden?
Ja, ich weiß nicht, warum man das mal so an diesen Extremen festmachen müssen. Also Volkswagen hat zum Beispiel sich im Gas abgesichert gehabt und hat jetzt irgendwie einen Zusatzgewinn von 450 Millionen Dollar oder Euro gemacht. Also auch da ist ja das Feld sehr divers. Das Gas wird jetzt in den Markt gegeben, senkt wiederum den Gaspreis, stattdessen verfeuern sie Kohle. Also es scheint ja alles nicht so ganz klar zu sein. Also ja, Gas wird teurer und es wird dazu führen, dass wir weniger produzieren. Also gleichzeitig haben wir aber auch eine EZB, die Zinsen erhöht, unnötigerweise. Uns droht eine Rezession. Wir werden also ohnehin weniger produzieren wollen, weil wir weniger verkaufen. Da kann man dann auch wieder drüber streiten, was ist denn da jetzt der Auslöser? Es ist halt in der Gesamtsituation aktuell einfach so, dass ja Märkte schrumpfen. BIP geht zurück, also muss weniger hergestellt werden, es muss weniger Energie verbraucht werden. Es gibt dann in der Wirtschaft selber noch so ein paar Puffermechanismen, dass man einfach die Produktion umstellen kann, wie zum Beispiel, man arbeitet 3 Wochen am Stück, dann schaltet man die Öfen aus, macht 1 Woche Pause und dann arbeitet man wieder 3 Wochen am Stück. Der Hintergrund ist, dass Unternehmen über Nacht, wenn zum Beispiel nicht gearbeitet werden sollte, einfach die Öfen durchlaufen lassen, weil das billiger ist, als sie wieder an- und auszuschalten. Also da gibt es ja auch Effizienzmaßnahmen. Es gibt dann noch Möglichkeiten, Öl zu verfeuern, Holz zu verfeuern, Kohle zu verfeuern. Also auch für jeden Einzelnen. Leute besorgen sich irgendwie diese Allesbrenner, die man so in den 60ern und 70ern hatte. Da gibt es sehr viele Möglichkeiten auszuweichen und wir werden sehen, es wird einen Effekt haben. Und wenn es uns 5-6% BIP kostet, im nächsten Jahr wird das so sein. Aber das heißt jetzt nicht, dass Deutschland deindustrialisiert wird. Ich finde den Gedanken viel interessanter, also aus meiner Perspektive zumindest, zu sagen, naja, das ist jetzt eine Situation, in der wir dazu angehalten sind, Dinge, die wir in der Vergangenheit versäumt haben, zu klären, sie voranzutreiben, wie zum Beispiel erneuerbare Energien in den Markt bringen, Wasserstofftechnologie fabrikkompatibel zu machen, in Skalierung preiswert zu machen, alles solche Sachen. Und das wird eine Phase sein über 2-3 Jahre. Da muss investiert werden. Das ist natürlich ein Problem, wenn gerade das Geld knapp ist und alle nach der Schuldenbremse schreien. man muss der Wirtschaft helfen, durch diese Phase durchzukommen. Also wenn man Arbeitsplätze erhalten möchte, wird man auch der Industrie auf dem einen oder anderen Wege Geld geben müssen. Und sei es zur Investition oder sei es, um die Arbeitsplätze aufrechtzuerhalten. Das sind sicherlich Entscheidungen, die da zu treffen sind. Aber so eine Deindustrialisierung, wie im UK, wo ja nur wirklich, also da findet ja fast gar nichts mehr statt, sehe ich irgendwie da nicht. Es kann aber sein, dass wenn man die falschen Entscheidungen jetzt trifft, dass das dann so kommt, ja.
Ja, das kann ja immer passieren, ne? Aber dass das jetzt irgendwie so die gegebene Dystopie ist, auf die wir jetzt zurasen, das ist, glaube ich, auch eher so eine Öffentlichkeitsdynamik, dass man sich mit so einer extremen Position natürlich dann auch als Medium entsprechend positionieren kann, für aus welchen Gründen auch immer. Ne? Also gut, dass der Stefan das angesprochen hat. Ich wollte dann auch noch, oder auch schon Holger Czibitz, den von der Welt Schuldensühne oft oder auch zitieren, aber das muss ich ja jetzt nicht machen, aber auch also permanente Deindustrialisierung dann da die Rede ist. Also das ist ja schon so ein Schlagwort, das sich da so in gewissen Kreisen verbreitet und wo es, glaube ich, auch so ein bisschen ja um die Skandalträchtigkeit geht, glaube ich. Ich habe jetzt vor kurzem einen interessanten Podcast-Episode gehört von Kassenzone. Das ist eigentlich so ein E-Commerce-Podcast, aber da macht er ein bisschen was jetzt so erneuerbaren Energien oder so Energiemarkt grundsätzlich. Das war vom Juli, eine Ausgabe. Da kann man auch mal einen Shownotes, dann packe ich das mal mit rein. Es war ganz hörenswert über den Energiemarkt. So ein Unternehmer, ich kannte den nicht aus dem Norden, der ganz viel in Deutschland Solar und Wind macht. Und der hat unter anderem gesagt, ne, weil wir gerade versprechen, was jetzt darüber sprechen, was da jetzt an so Versäumnissen anzugehen ist. Wir wissen ja, dass das eine bürokratische Katastrophe ist, wenn man jetzt zum Beispiel eine neue Windanlage in Deutschland bauen will. Mhm. Aber es ist halt immer noch extremer, wenn man das mal ganz konkret hört. Ne? Der hat zum Beispiel gesagt, dass es 3 bis 7 Jahre dauern kann, nicht bis so ein Windrad gebaut ist, sondern bis es überhaupt erstmal genehmigt ist. Mhm. Und das ist natürlich, ne, also ganz, ganz, ganz klar, wir wissen, woher das kommt.
Ja, man wollte das nicht haben, deswegen hat man so
Man wollte gemacht. Das nicht haben und man hat das mit Überregulierung, hat man es so sehr erstickt, wie es nur irgendwo ging. Was er aber auch gesagt hat, so dass ganz viel auch strukturell man am Energiemarkt umdenken muss. Ne? Also wie Strom, wie das grundsätzlich funktioniert, weil er zum Beispiel auch gesagt hat, das fand ich auch ganz interessant, ist, dass es gar nicht so einfach ist, eine lokale Kreislaufwirtschaft zu haben, ne? dass du lokal Solar aufbaust und das dann auch da vor Ort in der Gemeinde, wie auch immer, genutzt wird, sondern dass das gar nicht so einfach ist, das umzusetzen mit den heutigen Strukturen, wie unser Strommarkt aktuell
funktioniert. Nee, das kannst du gar nicht umsetzen mit unseren aktuellen Strukturen, ja.
Und da gibt es ja ganz viele Incentives, ganz viele Anreize, die an ganz vielen Stellen so Dinge noch verhindern. Also selbst auch so ganz, ganz klassisch so, wenn man sich eine Solaranlage hier aufs Dach legen will oder eine Balkonsolaranlage, wie man es nennt, so die ganz kleinen und sowas. Also sobald man eine bestimmte Größe überschreitet, da auch so bürokratische Hürden dann so dran liegen. Das sind ganz viele kleine und große Dinge, die jetzt zum Teil von der Regierung angegangen werden, aber es sind sehr, sehr, sehr viele Baustellen.
Ja, das ist, glaube ich, auch das größte Risiko in der aktuellen Situation, dass wir quasi die letzten 20 Jahre aufarbeiten müssen. Also das fängt bei Smart-Mietern an, die wir in Deutschland nicht in jedem Haushalt haben. Da sind ja andere Länder schon in der dritten oder vierten Generation von den Dingern. Wir haben noch nicht mal eine verbaut. Also das ist eine Katastrophe, die da gelaufen ist. Und das wurde politisch auch alles torpediert. Also wenn ich da sehe, was die CDU da teilweise jetzt gerade rauslässt Richtung Regierung, also ich weiß nicht, das sind die gleichen Leute, die dagegen gearbeitet haben Jahrzehnte. Also es ist eine Katastrophe und also du musst die Netze ausbauen, du musst andere Netze bauen, du musst ein wesentlich komplexeres System hinbauen und das musst du jetzt im laufenden Betrieb mitten in der Krise machen. Und das ist natürlich ein Problem, das kann nur in Anführungszeichen zu einem Ruckeln führen. Also es wird immer wieder mal irgendein Problem geben. Aber das sollte uns ja eigentlich nicht davon abhalten. Ne? Also wenn wir da jemals rauskommen wollen, müssen wir halt durch dieses Tal der Tränen dann da durch. Und ja, aber ich, ganz ehrlich, ich sehe noch nicht, dass da genug Drive dahinter ist. Ja, der Habeck, der macht da zwar eine große Welle, aber momentan sehe ich noch nicht, dass da viel verordnet wurde, wo dann wirklich so das entfesselt wird, dass man jetzt nach vorne schreiten kann, sondern das ist so ganz stückchenweise wird was gemacht und dann müssen wir mal abwarten, wo die FDP dann wieder dazwischen haut, weil sie ja die ganze Zeit eigentlich nur von ja, nicht Erneuerbaren spricht, sprich Kohle, Gas und Atomstrom. Also da gibt es ja auch in der Koalition, die wir aktuell haben, so sehr verschiedene Interessen.
Ja, du hast ja schon die FDP angesprochen. Meinst du da, wie siehst du da die SPD oder das Kanzleramt?
Ich glaube, die SPD hat ein sehr großes Interesse daran, Wasserstoff voranzubringen, weil das ist die Lösung, die du für die Fabriken haben wirst, Stahlbau und den ganzen Kram. Da sind die sehr stark dran interessiert. Und wenn sie das machen, müssten sie eigentlich auch stark dran interessiert sein, dass wir mit Windkraft und so weiter vorankommen, weil das geht eigentlich Hand in Hand, dieser Ausbau. Ja, also das Problem sehe ich da eigentlich nur bei der FDP, weniger bei der SPD.
Ich habe im Endeffekt schon, während wir gerade hier reden, in die gleiche Richtung gedacht, weil Marcel sagt ja vorher, langfristig ist ja völlig klar, wohin wir müssen, ja, mit dem Ausbau der Erneuerbaren und so weiter. Aber da packe ich jetzt mal wieder meinen Keynes aus, ja, langfristig sind wir alle tot. Ich glaube, wir wissen alle, ich habe auch das Gefühl, da gibt es keinerlei Dissens außer bei der AfD. Ja? Also selbst wenn du die eingefleischesten CDU und FDP-Leute fragst, dann wirst du hören, also 2050, 2060 müssen wir alle auf Erneuerbaren sein. Ja? Das ist ja quasi eher der Weg dahin und der Zeitrahmen, in dem sich das vollziehen soll, wo der eigentliche Dissens stattfindet, der aber halt auch der entscheidende ist. Weil eben so Leute wie wir, ich glaube, wir drei sind uns jetzt hier relativ einig, wir sagen, das muss schnell passieren, während die sagen, ja, das geht nicht schnell aus einer Reihe von Gründen, ja, weil es einerseits wirtschaftlich und infrastrukturell nicht machbar ist und dann ist es nicht wirtschaftlich und wir können die Schuldenbremse nicht einhalten und hast du nicht gesehen, ja, wir riskieren, was weiß ich, von der Deindustrialisierung über Hyperinflation alle möglichen Schreckensszenarien sozusagen. Aber dieser Umbau, wie du das schon sagst, Marco, das ist wirklich eine riesige Aufgabe, in der ebenso riesige Versäumnisse aufgeholt werden müssen. Und es fehlt wirklich an, ich kann es gar nicht anders ausdrücken, an der nötigen Ernsthaftigkeit, die da dahinter steht. Das ist auch das als letzter Gedanke zu dem Thema. Das ist auch das, was mich so ärgert, wenn der Habeck oder der Kretschmann hinstehen und mir Tipps zum Duschen geben. Das ist nicht so, als wären deren Tipps zum Duschen schlecht. Das Problem, das ich habe, ist, dass quasi die sich hinstellen und so tun, als ob das quasi dann ausreichend wäre.
Ja, ich finde das eine Frechheit. Ich finde
das ist totaler Quatsch, ja.
Also ich finde das eine absolute Frechheit.
Es ist eigentlich eine sinnvolle Maßnahme, nur sich hinzustellen und quasi zu sagen, ich bin euer Energieminister und meine große...
Die sollen nicht sagen, wie wir duschen, die sollen sagen, wie das F duschen soll, meine Güte.
Ja, genau, das ist der Punkt. Ja, die stellen sich hin quasi und sagen so, hier, ich bin der Ministerpräsident von Baden-Württemberg, beziehungsweise ich bin der Energieminister von Deutschland und meine große Maßnahme ist, ich stelle mich in einem Interview hin und sage, Hälfte duschen, taugt. Und das ist das, was ich mit der Unernsthaftigkeit meine. Ja? Der Vorschlag ist ja schon nice und der macht ja auch grundsätzlich Sinn, aber das kann ja allenfalls der nette Einstieg sein für und jetzt machen wir als Politik noch xxxxx und da kommt halt nichts. Also so gefühlt.
Ja, also die Kommunikation ist da sicherlich ein Problem an der Stelle. Auch der Chef der Netzagentur, der stellt sich ja hin und sagt, wir müssen für die Wirtschaft sparen, was ich aus Bürgersicht wirklich für problematisch halte. Also das sehe ich eigentlich überhaupt nicht ein, dass ich für die Wirtschaft sparen muss. Ich spare gerne, weil ich irgendwie Strom sparen möchte. Und ich glaube, die Preise sind auch so hoch, dass wir alle, ob wir wollen oder nicht, na gut, ich bin ausgenommen, ich wohne nicht in Deutschland, dass wir da sparen werden. Also ich meine, wenn dich deine Abschlagszahlung verzehnfacht hat beim Gas, was machst du da? Mehr raushauen? Nee, du fängst an zu sparen, weil du gar nicht mehr anders kannst. Und das ist auch so ein grundsätzliches Problem, was ich mit Herrn Habeck habe, der ja dann noch eine Gasumlage gestrickt hat, die auch von allen Koalitionären abgesegnet wurde, die das Gas dann nochmal teurer macht, auch immer mit dem Gedanken, haben sie ja gesagt, wir wollen den Unternehmen ihre Gewinne lassen und wir müssen einen Preisanreiz setzen. Und ich finde, bei verzehnfachten Gaspreisen braucht niemand mehr einen Sparanreiz für irgendjemanden setzen. Also wer sich das leisten kann, der hat eh zu viel Geld und dem ist es scheißegal. Und alle anderen werden tun, was sie können, um zu sparen. Sei es, dass sie Holz verfeuern, weil das billiger ist, oder dass sie halt eben gar nicht mehr duschen, weil sie es sich nicht mehr leisten kann. Also wir reden eigentlich über was völlig anderes an der Stelle, nämlich darüber, was wird für den Bürger getan, damit er oder sie in dieser Zeit überhaupt ausreichend Geld hat, um sich noch was zu essen zu kaufen oftmals. Also die meisten Leute verdienen ja jetzt nicht so viel wie der Herr Habeck, sondern wesentlich weniger. Und da ist es dann schon knapp, wenn dann statt was weiß ich, 80 Euro 600 gezahlt werden jeden Monat. Ne?
Ist ja schon interessant, wenn man über so etwas, über so eine Situation redet, wenn man da mal einen Schritt zurück macht und darüber nachdenkt, auf welcher Basis unsere bisheriger Wohlstand aufgebaut gewesen ist, wenn er so leicht ins Wanken kommt.
Ja, weiß ich gar nicht. Also ich glaube, jedes System ist ja so gebaut, dass wenn etwas dazwischen kommt, es nicht mehr funktioniert. Also das ist halt tatsächlich etwas, was wirtschaftlich so erwartbar ist. Was, glaube ich, verhinderbar gewesen wäre, ist, dass man diverser einkauft, nicht nur von einem Land. Beim Gas explizit natürlich, aber auch, dass man viel mehr Erneuerbaren hat, die man in eigenen Händen hat und so weiter. Und das war aber politisch nicht gewollt. Also politisch haben wir genau das gekriegt, was wir erzeugt haben. Von daher würde ich da noch nicht mal von einem Marktversagen sprechen, sondern das ist eine politische Entscheidung, die getroffen wurde.
Ja, absolut.
Ja, das ist eh völlig faszinierend, wie, glaube ich, dieses Jahr gezeigt hat, also wirklich schonungslos offengelegt hat, den Preis der Ära Merkel ganz spezifisch. Und was da quasi an außenpolitischen und an wirtschaftspolitischen Kosten aufgelaufen ist. Die davor, die meisten Leute, ich weiß, es gab die Mana in der Wüste und ich glaube, du gehörst ja auch dazu, Marco, aber die allermeisten Leute hatten das schlicht nicht auf dem Radar. Also, dann gehöre ich auch dazu. Ich habe das ist sowas, das wusste man gewissermaßen, ja, das Nord Stream mit Abhängigkeit von Russland, das war immer so ein Hintergrundrauschen, aber wirklich ernst genommen als ein Policy-Issue, erste Güte sozusagen, hat man das ja wirklich weitgehend nicht. Und da kriegen wir gerade ja wirklich massiv die Rechnung. Und um dann nochmal den Bogen zu schlagen zu dieser Sanktionsgeschichte, das ist nämlich auch mein Gefühl, dass quasi diese Sanktionen und die ganze Politik, die wir gegenüber Russland fahren, gar nicht so primär dazu dient, deren Schlagkraft gegen die Ukraine quasi direkt wegzukriegen oder mehr oder weniger sie zur Aufgabe zu zwingen, weil das ist ja völlig illusorisch, sondern tatsächlich hauptsächlich erstmal das Ziel hat, uns zu entkoppeln von der russischen Wirtschaft. Und quasi von diesen russischen Lieferungen. Dass das gleichzeitig Russland schadet in einem Krieg, den wir verurteilen, das scheint mir da eher der positive Nebeneffekt zu sein. Aber die hauptsächliche industriepolitische Maßnahme da dahinter ist doch eigentlich eine Unabhängigkeit von diesen Importen. Unter anderem zum Preis, dass wir jetzt erst einmal mittelfristig abhängig von amerikanischen und sonstigen Exporten sind, Stichwort LNG-Terminals und der ganze Kram. Aber das scheint mir so das große geostrategische Bild dahinter zu sein, oder bin ich da auf dem falschen Dampfer?
Ja, also gut, LNG-Terminals hätte man schon immer haben sollen, weil überall da, wo sie waren, haben sie den Preis gesenkt. Also selbst wenn man glaubte, billiges russisches Gas kaufen zu müssen, hätte man LNG-Terminals haben sollen. Mindestens mal eins, eher zwei oder drei. Einfach, weil das schon als Argument bei den Preisverhandlungen gilt. Auch wenn LNG teurer war. Aber das haben wir gesehen in den Märkten, wo es da war. Ja, ich glaube, Sanktionen als solche zu betrachten, ist immer ein bisschen schwierig, weil sie ja in einem Umfeld stattfinden. Und das Umfeld ist ja dieser Krieg. Das heißt, wir liefern ja Waffen an die Ukraine, also nicht nur Deutschland, sondern die USA, Deutschland und auch aus Europa kommen da viele Waffen. Gegen der weitläufigen Meinung steht Deutschland gar nicht so schlecht da mit den Waffenlieferungen, was so die Nomina betrifft, aber man hat es kommunikationstechnisch geschafft, das wirken zu lassen, als ob man gar nichts liefert. Aber zu diesen Sanktionen gehören auch diese Waffenlieferungen, weil je eher die Ukraine wieder in einem Friedenszustand ist, und den kann man aktuell nur mit Waffen herstellen, desto eher wird sich diese Situation bereinigen lassen, in jeglicher Hinsicht. Das Interessante an der deutschen Russlandpolitik ist, dass sie eigentlich, wenn man das mal so vor 100 Jahren betrachtet, schon recht ähnlich war. Die deutsche Wirtschaft hat in Russland immer die Potenziale gesehen, so nach dem Motto, Mensch, dieses Reich, da müsste man ja nur noch ein bisschen deutsche Ordnung reinbringen, dann wäre das ein großes Wachstumsreich. Hat nie funktioniert und es bewegt sich immer auf so einem gleichen Niveau über diese Zeit hinweg. Also da hat es jetzt nie große Ausschläge nach oben oder unten gegeben. Das ist recht ähnlich und auch heute noch. Und jetzt fällt halt das Öl weg dann und das Gas, dann bricht das alles ein. Aber der Preis, den Russland dafür zahlt, sind halt auch diese Waffenlieferungen. Also die würde ich definitiv mit reinrechnen. Und wenn man jetzt sieht, wen Russland noch als Freund hat, sowas wie Nordkorea, China und ähnliche Staaten, also da, das sind jetzt auch nicht mehr so viele.
Wobei man dazu sagen muss, da sind schon die zwei größten Staaten der Welt dabei, Indien und China. Indien hat sich jetzt sehr nah auch an Russland mit drangestellt, aber davon unabhängig ist natürlich trotzdem das, was wir machen.
Also bei Indien würde ich widersprechen. Das ist die sehen Europa nicht als ihr Problem an. Sie kaufen halt dieses russische Gas zum Discount.
Nee, aber die sagen sehr klar, dass sie, die haben jetzt gerade sehr klar, so Modi hat sich da sehr, der Premierminister von Indien hat sich da gerade sehr stark da positioniert, auch was die Einkäufe angeht.
Ja, aber er hat ja gesagt, das ist jetzt nicht die Zeit für Krieg. Also der hat ja gesagt, das was soll das? Soll damit aufhören, der Putin? Also das finde ich jetzt auch nicht so geil, weil es halt grundsätzliche Probleme verstärkt, die selber haben. Aber sie kaufen natürlich dieses Gas ein, weil das einen riesen Discount hat. Und das spielt natürlich auch bei Putin dann mit rein, dass er diese ganzen Preise, die da auf diesem Markt sind, die wir teilweise zahlen müssen, die kann er nicht heben. Und die wird er dann auch in der Zukunft nicht heben können. Und das ist das, was dann hinten raus für Russland besonders schmerzhaft wird, weil sie halt das Problem haben, dass sie ihre Wirtschaft komplett umbauen müssen. Sie haben eigentlich nur Rohstoffe. Und sie müssten jetzt wie alle anderen auch, also die Saudis investieren Milliarden weg von den weg von diesem rohstoffbasierten Wirtschaften und Alternativen aufbauen. Und dafür haben sie nicht das Geld. Das heißt, der fährt das Ding jetzt komplett vor die Wand.
Da ist ja auch Russland überhaupt nicht strukturell dafür aufgestellt, ne? Also die ganze Oligarchie, die ganze Machtstruktur Russlands basiert ja auf den Rohstoffen und das ist ja sehr, ansonsten ist es ja ein sehr, sehr armes Land, also wirklich ein absurd, grotesk armes Land.
Ja, die versorgen nicht mal ihre eigenen Leute mit den Rohstoffen. Das ist halt das Interessante. Also wenn du da auf dem Land bist, siehst du Dörfer, die gehen in den Wald und holen sich Holz und nebendran steht die große Kohlefabrik, aber die sehen nie diese Kohle. Also das ist der Zustand dort.
Aber selbst wenn wir da jetzt hier wenn wir über politische Versäumnisse sprechen und geopolitische Auswirkungen, ich frage mich ja bei dem Ganzen auch, die gleiche Abhängigkeit, die wir bei Russland hatten, haben wir noch in einem viel größeren Umfang bei China. Und bei China gibt es ein ähnliches Thema wie bei Russland und Ukraine und so weiter. Da gibt es China und Taiwan. Und egal, wie sich die USA jetzt, die sich jetzt gerade sehr, sehr stark auf die Seite von Taiwan positioniert, also offensiv wie noch nie zuvor, was Biden da jetzt gesagt hat in einem Interview. Aber wenn ich davon jetzt hier auf Deutschland und auf Europa schaue, wenn jetzt ein Winter kommt, der uns energieseitig wirtschaftlich trifft, oder selbst wenn das nicht passieren würde, wir wären nicht in der Lage, irgendeine Art von vergleichbaren Sanktionen gegen ein China zu verhängen, weil wir da von wirtschaftlichen noch viel stärker abhängig sind. Da sind wir in einer noch stärkeren Position der Schwäche.
Ja, aber das Interessante an Taiwan ist ja, dass es, wenn China Taiwan angreift, verhängen sie die Sanktionen ja quasi selber, weil dann gehen dort die Fabriken, die uns die Chips liefern, kaputt und dann ist eh nichts mehr in der Weltwirtschaft am Laufen.
Also das sprengt jetzt das Thema jetzt hier von der Episode, wo wir reden wollten, aber das hatte ich bei mir auch im Newsletter auch mal geschrieben, dass ein Grund, dass sie das nicht machen, ist, wenn da die Semiconductor-Chips dann da die Fabriken dann die Produktion einstellen, dann bricht ja die ganze Weltwirtschaft zusammen. Und das dürfte ein wesentlicher Grund auch sein für China, da sich stark zurückzuhalten.
Wobei man sich da nie drauf verlassen sollte. Also gerade wenn man auf die Zeit guckt, so 1911, 12, 13, 14, da gab es eine ganze Latte von gelehrten Wirtschaftswissenschaftlern, von Unternehmenslenkern, von Staatsleuten, die der Meinung waren, die Welt ist so miteinander verknüpft, die Volkswirtschaften sind so voneinander abhängig, da können wir gar keinen Krieg führen. Das wäre der komplette Wahnsinn und jeder, der den anfängt, ruiniert sich selbst. Das war wahr, aber es hat die Leute leider nicht davon abgehalten, Scheiße zu machen. Und ich meine, es wurde ja wirklich schon zigmal darauf hingewiesen, wie irrational aus einer wirtschaftlichen Sicht heraus und aus einer machtpolitischen Sicht heraus, also geomachtmäßig gesehen, dieser Überfall auf die Ukraine ist. Ja? Also der ist ja wirklich ein Net Loss, der sich gewaschen hat. Und es war auch absehbar und trotzdem hat es gemacht. Also manchmal gibt es eben andere Gründe.
Aber die Gründe waren klar, um das noch kurz zu sagen, diese Gründe sind seit 2014 sehr offensichtlich gewesen. Man hat auch an der Wortwahl Putins gemerkt, dass sich da eine Radikalisierung gebildet hat. Und man wollte es schlichtweg nicht sehen, insbesondere in Deutschland.
Genau, da wollte ich nämlich auch noch drauf eingehen. Das wäre jetzt quasi meine nächste Überleitung gewesen zum Thema man möchte quasi gewisse Dinge tun, obwohl sie wirtschaftlich und politisch vielleicht gar nicht so geil sind. Da hast du selber einen Tweet zu verfasst, den ich mir gespeichert habe, der kommt auch in die Shownotes. Da hast du nämlich gesagt, gerade im Zusammenhang mit den LNG-Terminals, was du uns gerade auch nochmal erklärt hast, ja, das russische Gas war eigentlich zu teuer. Und dann hast du gesagt, hier ist etwas es ist etwas anderes, was hier passiert ist, etwas Ideologisches. Und ich habe zwar immer wieder, also da würde mich quasi interessieren, was ist denn genau dieses Ideologische? Also was ist die Rolle von diesem russischen Gas, von den Nord Stream-Dingern mal auf mentalitätsgeschichtlicher Ebene, weil das ist was, das ich nicht verstehe. Ich bin, ich habe da einfach null Bezug zu. Das scheint in gewissen Kreisen einerseits Ostdeutschlands und andererseits der Linken wie der Rechten merkwürdigerweise so ein ganz, ganz wichtiger Punkt zu sein. Ich glaube, man wollte dieses Gas von Russland kaufen und zwar nicht, weil es Gas ist, sondern weil es Gas aus Russland ist. Und mir ist irgendwie ein bisschen unklar, was da dahinter steckt. Hast du da mehr Einblicke?
Ja, leider. Also ich gebe dir mal einen Link in den Chat rein. Ich habe ja so ein kleines Craft, wo ich so ein paar Sachen zu Russland gesammelt habe, die ich auch über die letzten Jahre gelesen habe oder auch recherchiert habe oder auch so ein paar aktuelle Geschichten. Und es gibt da eigentlich zwei, drei ganz gute Bücher zu dem Thema. Das ist einmal John Love, Germany's Russia Problem. Das ist Keir Giles, Moscow Rules. Und wer dann noch die russische Seite der ganzen Sache wissen will, das ist Goleni Atay, die Wahrheit ist der Feind. Also da sieht man so auch dieses ideologische Umfeld, in dem Putin stattfindet. Und mit diesen drei Büchern kann man an der Stelle eigentlich sehr gut arbeiten, weil sie sich dieser Psychologie widmen, die einmal in Russland stattfindet, aber auch zum Beispiel in Deutschland oder auch im Westen allgemein. Und der Keir Giles mit Moscow Rules hat diese ganzen Fehlannahmen vor allen Dingen aufgearbeitet im Westen. Und man hat, um es kurz zu machen, eigentlich nie verstanden, dass Putin ein Ideologe ist. Man hat immer erzählt, ja, das ist ein gewiefter Stratege und sonst noch was. Und der holt immer alles raus mit seinen Taktiken, die er da anwendet. Aber was er eigentlich die ganze Zeit gemacht hat, ist, erst hat er seine Macht nach innen konsolidiert und dann ist er nach außen gestrebt. Und die Ukraine ist für ihn ein ideologisches Feld. Und dieses ideologische Feld heißt, ich will dieses Land. Das ist eigentlich ganz simpel. Und das Gas, also dieses Reinholen der Deutschen in dieses Gas, war genau das Gegenteil dessen, was Deutschland gedacht hat. Wir haben ja gedacht, Handel durch Wandel, der Russe wird sich ändern, wenn man ihm denn nur Geld gibt für sein Gas. Und dann sehen sie, das ist alles ganz toll und kommen in den Westen. Und sie haben es dann einfach genutzt, uns zu erpressen, um ihre Interessen durchzusetzen. Hat jetzt nicht geklappt mit der Erpressung, aber den Krieg gab es trotzdem. Und das ist für sie etwas Heiliges. Also die Krim ist für die heilig, diese Donbass-Region ist für Putin ein gewisses Heiligtum. Und deswegen kann man diesen Krieg auch nicht mit, Verhandlungen im luftleeren Raum lösen, sondern er muss tatsächlich mit Waffen gelöst werden. Das sei jetzt auch nicht mit großer Freude.
Das ist generell, was du gerade ansprichst, mit dieser Zuschreibung von Rationalität, wo die Leute eigentlich vergleichsweise irrational handeln. Das ist was ganz Merkwürdiges irgendwie, wem man das zuschreibt und wem nicht. Weil diese Idee von, der spielt dieses x-dimensionale Schachspiel quasi und das ist alles total clever. Das ist ja auch so ein Genre gewesen in der ganzen Trump-Präsidentschaft. Der Mann macht einen Blödsinn nach dem anderen und jedes Mal hast du in den Kommentaren, in den großen Zeitungen lauter Leute, die dann wieder erklären, wie brillant dieser Zug in Wirklichkeit war. Und umgekehrt wurde jemand wie George W. Bush, der nicht ganz so bescheuert und unwissend ist, der wurde runtergeschrieben in einem Auswahl, der hieß es quasi immer, der ist einfach ein Trottel, der kann nicht mal lesen, so nach dem Motto. Und ich finde es manchmal total merkwürdig, wie manchen Leuten quasi diese absolute strategische, teilweise auch teuflische Brillanz unterstellt wird. Und bei anderen Leuten heißt es dann wiederum, die sind total blöd. Ja, bei uns in der Politik ja genauso. Ja, wenn es dann wieder so heißt, ja, der Habeck ist offensichtlich die totale Volltröte oder was weiß ich, Lindner stürzt das Land ganz bewusst in die gigantischste Rezession aller Zeiten, als ob das nicht schon relativ clevere Leute wissen, die schon so eine Grundahnung von dem haben, was sie da tun. Das ist wirklich auffällig. Also ich habe da keinen größeren Punkt, das ist einfach nur so eine Beobachtung.
Ja, aber bei Putin würde ich nicht sagen, dass er dumm ist, sondern er hat halt eine andere Ratio. Ne? Also er ist nicht irrational, sondern er hat die Ratio, ich will diese Gebiete haben.
Ja, genau, aber man, Man unterstellt ihm quasi eine andere Ratio, als er hat. Also dieses kühle, nicht maschinelle, ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll. Ja? Also dieses Idealbild eines Strategen, so Klausewitz.
Das ist halt Bewunderung, ne? Und das spricht, also diese Bewunderung spricht eigentlich dafür, dass es halt doch einen gewissen Drang auch in Deutschland gibt, ne, so mit dieser dunklen Seite der Macht. Zu spielen und sie ein bisschen anzuhimmeln. Also es gab auch 2014 Wirtschaftslenker in Deutschland, die haben gesagt, ja, bisschen, ne, also deutsche Planung, deutsche Intelligenz und dann russische Stärke, ja, warum nicht? Da könnte man schon ein Reich aufbauen. Also das ist auch tief in Deutschland drin und das Interessante ist, dass diese Sprüche, das haben die Russen nach dem Zweiten Weltkrieg schon gesagt. Also das ist jetzt nichts Neues, sondern es scheint da so eine ganz besondere Beziehung zu geben zu diesen beiden Ländern. Sie wird aber eher von den negativen Seiten der Menschheit bestimmt. Also ich wüsste jetzt noch nicht, dass da irgendwas Positives in den letzten 100 Jahren bei rausgekommen ist.
Ja, da.
Alles sprachlos.
gesagt,
auf jeden Fall.
Ich kann da wenig dazu sagen. Ja, das sehe ich genauso. Russland ist auch einfach nicht mein Expertisegebiet. Es wird gerade so ein bisschen notgedrungen, dass man sich da mehr damit beschäftigt, mit der Geschichte der Sowjetunion und dem Zusammenbruch und dem ganzen Kram, weil das uns jetzt eben plötzlich massiv betrifft. Das war bisher irgendwie so ein Hinterland gewissermaßen. Also vor allem jetzt eben für unsere Generation. Ja, ich glaube, für Leute, die 10, 20 Jahre älter sind als wir, ich weiß es nicht, wo ich dich einordnen darf, Marco, aber für die ist ja quasi die Sowjetunion und der Kalte Krieg noch so eine gewisse Erinnerung. Aber das ist es jetzt eben bei mir nicht. Ich kenne Russland ja eben hauptsächlich als diesen wirtschaftlichen Basket Case. Ja, und ich glaube, das hat bei sehr vielen Leuten schon dann auch die Wahrnehmung da entsprechend geprägt. Das war nichts, womit man sich befassen musste. Und ich vermute mal, dass da ganz viel auch von russischer Seite quasi dieser verletzte Stolz ist und dass das eben auch noch massiv mit reinschlägt.
Also um die Frage kurz zu beantworten, ich wurde 1980 geboren, das heißt, ich habe dann in der DDR, das heißt, ich habe noch 9 Jahre DDR-Schule mit, es waren nicht 9 Jahre DDR-Schule, aber dann ab 6 Jahren, ne? mit jeden Mittwoch irgendwie russischen Freundschaftsabend und so weiter zugebracht oder Nachmittag. Das heißt also, ich habe da schon eine gewisse Verbundenheit mit Russland dadurch eingeprügelt bekommen, war jetzt aber auch alles nicht so positiv, weil ich war jetzt nicht sehr erfolgreich in der DDR-Schule. Aber dadurch muss ich sagen, also mir ist dieses Denken zumindest nicht fremd, deswegen habe ich nie verstanden, warum in Deutschland immer nur dieses Positive da gesehen wird oder diese positive Denkweise vorherrscht. Also ich kann das psychologisch, woher das genau kommt, habe ich jetzt noch nichts gefunden, was das nun explizit erklären würde. Aber ja, es ist zumindest da sehr offensichtlich. Und man sieht das jetzt, glaube ich, aktuell auch sehr stark an manchen Zeitgenossen, was habe ich heute wieder gelesen? Wir müssen die Ukraine zwingen aufzugeben und ähnliche Gedanken. Also da scheint ja auch aktuell was da zu sein.
Ja, das ist völlig faszinierend, aber das wird ein ganz eigener Themenkomplex. Diese Aberkennung der Souveränität der Ukraine bei manchen Leuten, das ist genau. echt Wahnsinn. Ja, also das ist mir wirklich unklar. Ich habe noch eine Frage auf meinem Zettel zur wirtschaftlichen Lage. Es tut mir auch ein bisschen leid für die Zuhörenden, dass wir hier gerade so von Thema zu Thema springen, aber es ergeben sich einfach immer neue Themenkomplexe. Du hast das schon ganz kurz anklingen lassen in einer deiner Antworten am Anfang, nämlich die Politik der EZB, also quasi auch die Rolle der Finanzpolitik. Du hast ja schon erwähnt, du findest es gerade nicht so wirklich nachvollziehbar, dass die da jetzt auf die Zinstube drücken sozusagen. Und da wäre quasi jetzt meine Frage, was würdest du da erwarten? Ist da noch was zu befürchten? Also löst es die EZB, macht die Lage noch schlimmer, wie sie es ja während der Finanzkrise auch geschafft haben, bisschen hinzubekommen? Oder haben die vielleicht gelernt? Darf ich da hoffnungsfroh sein?
Ja, ist ein sehr schwieriges Thema, weil also ich erwarte weitere Zinssteigerungen, um die Frage gleich zu beantworten. Das liegt daran, dass der Dollar sehr stark ist und die Fed weitere Zinserhöhungen vornehmen wird und die EZB muss dieses Gap zwischen diesen Zins, also diese Zinsspanne zum Dollar möglichst gering halten. Gleichzeitig reden sie aber nie darüber. Das ist aber die Haupttriebfeder, weil je mehr je höher die Zinsen in den USA sind, desto mehr Geld fließt dahin, desto schwächer wird der Euro. Das hat einen Entwertungseffekt zur Folge und natürlich Inflation. Also muss man das irgendwie stoppen. Hat aber den Trade-off, dass man damit natürlich auch bis zu einem gewissen Punkt die Wirtschaft abwirkt. Und das haben sie auch ganz klar gesagt. Wirtschaft wird abgewürgt, dadurch sinkt die Nachfrage. Ja, Nachfragesinkung heißt dann in dem Fall aber auch weniger Arbeitsplätze, mehr Kosten für den Staat, also Arbeitslose. Und man braucht dort eine gewisse Balance. Und wenn du mich jetzt fragst, ob ich das Vertrauen in die EZB habe, dass sie diese Balance treffen wird, muss ich sagen, nein. Also die EZB hat in ihrer Art und Weise, wie sie das Ganze auch jetzt so ruckartig umgeschwenkt hat vom Wording her, habe ich das Gefühl, die laufen gerade der Realität hinterher. Also ich glaube, ich habe bei uns im Podcast schon vor mehreren Monaten mal gesagt, ja, wenn die Amis die Zinsen erhöhen, dann muss doch die EZB auch und so weiter. Da waren die noch ganz woanders. Also es sieht nicht so aus, als ob die wirklich auf der Linie sind, dass sie überblicken, wo eigentlich ihre Probleme liegen. Und deswegen fehlt mir da aktuell das Vertrauen. Und man sieht auch an den Märkten, dass die nicht so richtig wissen, wo die EZB eigentlich hin will. Und das ist immer ein Problem bei einer Notenbank.
Okay. Ich habe abschließend noch eine ganz andere Frage, die ich an dich oder an euch beide auch gerne stelle. Bisschen cheeky, aber nichtsdestotrotz. Rechnet ihr mit Volksaufständen im Winter?
Herr Stefan.
Ich rechne nicht mit Volksaufständen im Winter und ich hoffe einfach mal, dass ich diese Worte nicht werde aufessen müssen irgendwann später. Ich rechne damit, das habe ich ja schon vor ein paar Wochen schon mal gesagt, dass ich die gleiche Frage gestellt bekommen habe. Ich rechne damit, dass es sehr viel Gegrummel geben wird, aber wir haben, glaube ich, zwei Vorteile auf unserer Seite in der Bekämpfung der aktuellen Situation. Vorteil Nummer eins, da habe ich im letzten Podcast mit der Ariane auch ausführlich darüber gesprochen, ist, dass wir eine grundsätzlich konstruktive Opposition haben. Die CDU weiß, wie die Lage ist und hat keine echten Alternativen und gibt bisher nicht die Versuchung zu erkennen, quasi voll auf die Populismus-Schiene zu fahren, wie das gewisse Oppositionen in anderen großen Volkswirtschaften tun, um es mal so stehen zu lassen. Ich sehe quasi nicht den politischen Druck innerhalb des Systems. AfD und Linke werden Lärm machen, aber die machen immer Lärm. Deswegen wird sich das nicht großartig vom sonstigen Hintergrundrauschen unterscheiden. Ich nehme an, die werden in den Umfragen ein bisschen hochgehen. Aber ich sehe ehrlich gesagt nicht den krassen Zusammenbruch von der Seite her kommen, einfach weil es die Alternative nicht gibt. Und Punkt zwei ist, ich gehe davon aus, dass unsere Politik handlungsfähig ist, wenn man sie dazu zwingt. Das ist, glaube ich, die Dauerdynamik, die wir sehen können innerhalb der deutschen Politik, dass wenn die Kacke am Dampfen ist, dann sind die zu bemerkenswerten Dingen fähig. Leider nicht vorher, aber eigentlich jedes Mal, wenn die Krise tatsächlich kommt, dann sind die schon bereit, ordentlich auf die Tube zu drücken. Und ich denke, die machen bereits die ersten Bewegungen in die Richtung. Ja, der Habeck arbeitet ja bereits seit Wochen daran, seine Partei darauf vorzubereiten, gegebenenfalls auch so geliebte Dinge wie den Atomausstieg aufzugeben. Und Lindner hat ja schon erklärt, dass die Schuldenbremse 2023 vielleicht nicht die oberste Priorität sein muss. Und er hat, auch das verlinke ich gerne in den Shownotes, er hat diesen Spruch rausgelassen, niemand wird frieren. Und das ist schon eine Ansage, ja, weil wenn der das Commitment ernst nimmt, ja, das ist so ein bisschen wie als der Pierre Steinbrück da 2009 sich hingestellt hat mit kein deutsches Bankkonto geht bankrott, ja, das ist eine ordentliche Ansage, da steht eine ordentliche State Power dahinter. Ich glaube, das ist den meisten Leuten gar nicht klar, aber wenn er sich wirklich selbst verbürgt quasi als Chef der FDP und als Finanzminister und einfach mal sagt, niemand wird frieren, dann steckt da das Commitment des Staates dahinter, gegebenenfalls massive Interventionen in den Markt zu machen auf die eine oder andere Weise. Ja. Also entweder den Leuten die Stromrechnungen zu zahlen oder die Preise zu deckeln oder was auch immer. Aber das wäre natürlich für die FDP ein absoluter Sündenfall gegen ihre eigenen Prinzipien. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass wenn das nötig wird, dass die das machen. Das ist mein optimistischer Blick. Das Problem ist halt, und da kommt der Pessimismus durch, dass es wahrscheinlich nötig sein wird. Aber das wäre meine Haltung zu dem Thema.
Ja, also ich würde es schön finden, wenn die Bundesregierung in einen Status reinrutscht, in dem sie Probleme löst, bevor sie auftauchen und nicht ständig umkippt, wenn dann das Problem zu drängend wird, weil ich glaube, dass führt dazu, dass die Leute wütend sind. Und diese Wut kann natürlich immer in irgendwas umschlagen. Aber ich weiß nicht, wann waren denn die Deutschen zuletzt so wütend, dass es einen Volksaufstand gab? Also wir hatten den Inneren mal. Da redet man ja nicht gerne drüber. Aber grundsätzlich sehe ich jetzt eigentlich nicht, also wir sind keine Franzosen, ne? Die sich da die Gelbwesten überziehen, randalieren und sagen, das gehört jetzt zur Protestkultur und jetzt gib uns was, lieber Staat. Also ich weiß es nicht, ich sehe das nicht am Horizont. Und wenn, dann glaube ich schon, dass die Bundesregierung noch eher etwas tun wird, so wie sie ja jetzt auch ständig irgendwas tut. Wir sind ja schon beim dritten Entlastungspaket, das darf man ja auch nicht vergessen, ne?
Ja, ich finde es halt vor allem interessant, dass, was man so zum Teil aus der Regierung hört, so diese Angst vor Unruhen in der Bevölkerung, finde ich sehr überraschend, dass das da so zum Teil auch so öffentlich geäußert wird.
Ja, es ist halt auch eine gute Ausrede, ne? Also liebes Kanada, bitte gebt uns die Gasturbine für Russland frei, weil sonst haben wir hier einen Volksaufstand. Das hat ja die Baerbock gesagt. Also das war ihr Argument, warum Kanada die Sanktionen umgehen soll, und hat ja funktioniert. So, bloß es darf jetzt auch nicht zu einer Gewohnheit werden, weil sonst redet man den Scheiß ja herbei. Also
genau.
Daher, ja, zum Thema Risiko und wie man damit umgeht, da bin ich nicht sehr zufrieden gerade, ja.
Ja, Risikobehandlung und Kommunikation. Ja, Marco, das war eine sehr interessante Stunde. Wir haben Mikroökonomen von Times, haben wir schon erwähnt, verlinken wir dann auch. Du bist auch sehr aktiv auf Twitter mit einem unmöglichen Handle, das verlinken wir dann auch.
Das ist einfach nur meine Initialien und mein Geburtsdatum.
Du bist am 120. Tag im Jahr 480 nach Christus geboren?
12.04.1980.
Okay. Nonetheless, es gibt sicherlich bessere
Trends. So gesehen hätte ich nicht fragen müssen, ja. Die Verbindung habe ich aber auch noch nie gezogen. Ich habe nicht darauf geachtet, dass das ein Geburtsdatum sein könnte.
Hast du sonst noch irgendwas, worauf du hinweisen willst oder erwähnen möchtest? Nö,
alles gut, die zwei Podcasts.
Gut, alles klar. Wir danken dir und ja, hoffentlich gerne. Vielleicht bis bald mal wieder.
Ja, vielen Dank und euch eine schöne Zeit.
Danke.